Marktwirtschaft paradox? Die Gehaltsentwicklung im Profifußball. Wie kommt es überhaupt dazu, dass ausgerechnet Fußballprofis in der Breite hohe und in der Spitze unglaublich hohe Gehälter verlangen können? Die teils absurden Spitzengehälter sind eine relativ junge Entwicklung, auch wenn es früher schon in Einzelfällen derartige Phänomene gab. Auch in der Breite verdienen Fußballprofis schon seit langem recht ordentlich, auch wenn der Abstand zu den normalen Löhnen früher viel geringer war. Einen großen Anteil an dieser Entwicklung hatte sicher die sogenannte Bosman-Entscheidung. 1995 gab der Europäische Gerichtshof dem belgischen Profi Jean-Marc Bosman Recht, der gegen die damals gängige Praxis geklagt hat, dass Clubs für Spieler, deren Vertrag abgelaufen ist, Transfergelder verlangen können. Bis zur Bosman-Entscheidung wurden zwar auch hohe Ablösesummen gezahlt, sie kreisten jedoch unter den Vereinen, während nun die Spieler die Chance hatten, diesen Kreislauf zu unterbrechen und das Geld in die eigene Tasche fließen zu lassen. In der Folge stiegen in den letzten 20 Jahren die Handgelder, also die Prämien, die ein Profi bei der Vertragsunterzeichnung bekommt, und die Gehälter der Spieler stetig an. Jean-Marc Bosman hat dies übrigens nichts mehr genutzt. Da kein Club der Welt einen derartigen Rebellen in seinen Reihen haben wollte, wurde Bosman arbeitslos und lebt heute von der Sozialhilfe. In Deutschland dauerte es Jahrzehnte, bis aus Amateuren, denen von Sponsoren und Funktionären Geld zugesteckt wurde, Profis und dann Millionäre wurden. Im Kaiserreich und in der Weimarer Republik war Fußball noch ein reiner Amateursport. Es war auch nicht so, dass dieser Amateurstatus eine schöngeistige Überhöhung einer mangelnden Zahlungsbereitschaft war. Im Gegenteil. Um für Chancengleichheit zu sorgen und sich der bürgerlichen Gesellschaft anzupassen, verboten die DFB-Statuten ganz ausdrücklich den Profisport. Wer in einem DFB-Verein Fußball spielte, musste auch einen echten Beruf nachgehen. Profisportler waren damals im Bürgertum und mehr noch in der Arbeiterschaft verpönt. Wer es sich leisten konnte, statt einem Beruf einem Hobby nachzugehen, war schließlich ein Müßiggänger oder schlimmer noch, eine Person zweifelhaften Charakters. Über jegliche Zweifel erhaben war der Charakter der kickenden Amateure und mehr noch der Fußballfunktionäre jedoch auch in diesen Zeiten nicht, wie es die Akten der Sportgerichte belegen. So sollte beispielsweise 1921 Sepp Herberger, der Mann, der Deutschland 33 Jahre später als Trainer zur ersten Weltmeisterschaft führen sollte, für ein Handgeld von 5.000 Mark vom SV Waldhof Mannheim zum Ortsrivalen FC Phoenix wechseln. Das Sportgericht schaltete sich ein. Herberger musste das schöne Geld zurückgeben. 1930 wurden 8 Schalker Funktionäre und 14 Schalker Fußballer vom Sportgericht verurteilt, weil die Funktionäre den Spielern Geld aus schwarzen Kassen zugesteckt hatten. Die Funktionäre wurden vom Verband ausgeschlossen. Der Kassierer nahm sich sogar das Leben. Und die Spieler wurden vom Gericht zu Berufsspielern deklariert, was damals de facto den kompletten Ausschluss vom Ligabetrieb bedeutete. Bereits in den 1930ern war jedoch selbst dem DFB klar, dass seine Amateurregelung eine Wunschvorstellung war, die in der Praxis flächendeckend missachtet wurde. Nachdem der DFB 1932 bereits den Beschluss verabschiedet hatte, eine Profiliga zu gründen, beendete der braune Spuk jedoch derartige Pläne und löste den DFB kurze Zeit später auf. Doch noch nicht einmal die Nazis schafften es, das Amateurstatut auch in der Realität zu verteidigen. Damals war es üblich, so Jahre später der ehemalige HSV-Spieler Frido Dörfel, dass die Spieler nach dem Spiel Geldscheine in ihren in der Kabine stehenden Straßenschuhen vorfanden. Je besser sie spielten, desto mehr Geldscheine steckten im Schuh. Als die Nazis sich zumindest in diesem Punkt der Realität nicht mehr verweigern wollten und ihrerseits eine Profiliga planten, erklärte Deutschland bereits der Welt den Krieg und das Unternehmen Profiliga war gestorben. Nach dem Krieg ging es mit dem neu gegründeten DFB so weiter, wie es zuvor aufgehört hatte. Offiziell trafen sich 22 Amateure auf dem Platz, die jedoch aus schwarzen Kassen Geld zugesteckt bekamen und, sofern sie talentiert waren, ihre bürgerlichen Berufe bei den Firmen von Vorstandsmitgliedern oder Sponsoren auch nur zum Schein ausübten. Jeder wusste das, keinen störte das, bis auf das Finanzamt. Da Schwarzgelder natürlich nicht bei der Steuererklärung angegeben werden, machten vielerorts die Finanzämter gegen die Geld-in-den-Schuh-Praxis mobil. Natürlich wurde der Fußball dadurch nicht sauberer. Dafür wurden die Methoden der Umgehung der Amateurregelung raffinierter. Fußballlegende Fritz Walter bekam beispielsweise, so wie viele Spieler der 54er Weltmeisterelf, den Großteil seiner Bezüge in einer Form, die man heute wohl vermögensbildende Leistungen nennen würde. Verein und Förderer zahlten für ihn in einen gut dotierten Bausparvertrag ein. Offiziell durften der alte Fritz und seine Kameraden nämlich nur bis zu 400 Mark Aufwandsentschädigung bekommen. Doch auch mit Umgehung der Regeln konnte damals kein deutscher Kicker so richtig reich werden. Dafür sind Bausparverträge nun einmal nicht geeignet. Anders als in Deutschland gab es damals in den anderen großen Fußballnationen Profiligen. Vor allem italienische und spanische Clubs versuchten damals schon, ihren Kader mit Legionären aus dem Ausland zu verbessern. Beim DFB befürchtete man nun den großen Aderlass. Und diese Sorge war keinesfalls unbegründet. Als die Deutschen zum ersten Mal in den frühen 1960ern im Sommer in großem Stil mit dem VW-Käfer über den Brenner fuhren, zog es auch die deutschen Spitzenfußballer scharenweise in die italienische Profiliga. Während man in Deutschland neben den zugesteckten Schwarzgeldern weiterhin nur maximal 400 Mark verdienen durfte, kamen Stars in Italien bereits auf ein Traumgehalt von bis zu 4.000 Mark im Monat, was heute inflationsbereinigt ungefähr 7.800 Euro entspricht und damals mehr war, als ein Ministerialdirigent oder ein Verfassungsrichter verdiente. Hinzu kamen Handgelder in fantastischen Größenordnungen. So bekam der Ex-Gladbacher Albert Brülls bei seinem Wechsel zum FC Modena 270.000 Mark, wovon er sich das kaufte, was auch heute noch das Statussymbol erfolgreicher Fußballprofis ist, einen Ferrari.